free audio post-production by Alphonic.com.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Professor.
Und Happy Birthday, Herr Doktor. Alles Vielen Gute Dank. Zum 50. nachträglich.
Ja, danke dir. Wir hatten jetzt ja eine Weile nicht mehr eine Folge. Und Leute, er nimmt mir das Schwarze. Ja, also ich wusste nicht, dass ich heute sozusagen hier, ich bin ja mit dem alten Blume und Inge-Shirt noch gekommen und du hast ein neues gemacht. Erzähl, wie kommt man auf sowas?
Ja, ganz einfach. Es war wieder mal Zeit für ein Update gewesen, oder? Ich meine, wir sind ja beide ein bisschen haariger geworden über die Zeit wieder, um das so zu sagen. Ne? Der eine im Gesicht, der andere wieder ein bisschen mehr auf dem Kopf. Da dachte ich mir, da komm, dann machen wir das doch mal, ja, weil der eigentliche Impetus kam ja von unserer lieben Stadtbibliothek sogar, weil da hieß es ja, wir haben ja demnächst dann auch wieder eine Live-Session. Dort mal Infos folgen dann. Da hieß es ja dann auch, hier sollen wir dann wieder das Bild und so weiter benutzen. Da habe ich dann überlegt, eigentlich, ich glaube, es wäre mal wieder Zeit für ein Update. Und dann dachte ich mir, ja, der Geburtstag, der steht ja auch schon wieder vor der Tür. Und dann, komm schon, wenn du schon so ein T-Shirt auch gleich machst, ne, dann kannst du ja auch mal hier unseren Merch. Also, wie gesagt, der steht gar nicht zum Verkauf oder so, bevor ihr jetzt denkt, dass wir hier versuchen, unser Zeug loszuwerden. Genau. Das ist alles ganz privat. Ja. Wer natürlich Interesse hat, meldet euch gerne, aber wir machen damit keine Gewinne oder sonst irgendwas. Das ist dann wirklich eher für uns und für unser Brand, für unsere Brand gedacht.
Brand, ja, genau. Also ich fühle mich echt geehrt. Ich danke dir sehr und ja, freue mich dann auch. Wir werden ja dann auch bald gemeinsam mit unseren Familien feiern. Ich muss dich aber auch warnen, ich werde wunderlich. Ja, ich bin jetzt 50, das heißt also, die ersten Schritte sind schon getan. Ich fahre jetzt E-Bike, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit, ja, Solarpunk Next Level, ja. Also,
du meinst es schon ernst, ne?
Ja, 20 Kilometer, eine Strecke und so, also ich werde so ein richtig peinlicher 50-Jähriger. Also,
Beileid deinen Kids.
Ja, das ist, also, ja, Dead Jokes, ja, ganz klar, ich darf das hier. Also jetzt, das finde ich, also in den 50ern ist, darf man peinlich werden.
Ja, ja, das denke ich auch. Das habe ich mir auch schon längst rausgenommen. Das merkst du ja dann, also unsere große Sari, die ist ja auch schon im Teenageralter angekommen. Früher hat sie das richtig gefeiert, wenn ich meine Dad-Jokes ausgepackt habe. Da fehlt ihr noch das Wort dazu. Sie hat das immer als kinderlustig bezeichnet. Jetzt kennt sie das Vokabular und jetzt rollen auch die Augen so hart ins Gehirn rein, dass ich mir Sorgen machen muss, wenn ich dann auch so einen Dad-Joke von mir lasse. Aber insofern, du hast es dir redlich verdient.
Genau, und ich kann euch also versichern, liebe Blume und Inge-Zuhörerschaft, ich habe mich gegen freies Brusthaar, Goldkettchen und Motorrad entschieden.
Auch wenn ich das sehr gerne sehen würde.
Aber als Solarpack, Fahrradhelm, E-Bike und ich bleibe Vegetarier, also so ein bisschen die kauzige Version von einem Dad.
Das ist doch mal ein Christdemokrat, oder?
Ja, und eigentlich wollten wir ja heute, du hattest ja bei unserer Sonderfolge, die wir ja spontan im Auto, im Elektroauto natürlich,
Link hier,
gedreht haben, hast du mich ja nach der Faschismusdefinition gefragt. Und ich habe deswegen tatsächlich ein Buch mitgebracht, über das ich heute mit dir sprechen möchte, Eva von Redeker, Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Ich sag so viel, es stört mich eine Sache in dem Buch gewaltig, aber ich bin begeistert. Es ist das beste Buch zum Thema neuer Faschismus der letzten Jahre und ich lese ja wirklich praktisch alles in dem Bereich. Nur sind uns jetzt hier Kian Hoss und Jens Spahn dazwischen gekommen. Jetzt müssen wir die beiden wohl erstmal thematisieren, bevor wir zu Eva von Redeker kommen können. Ihnen, der Kian Hoss hat ein irre krasses Video reingestellt und irgendwas auch da, also antisemitische Verschwörungsmythen, Rothschild und so und dann aber auch Bitcoin-Kurse. Was ist denn mit dem Bitcoin los? Magst du mal erzählen?
Ja, also ich glaube, den Bitcoin insgesamt, den müssen wir uns kaum noch vorstellen. Das ist halt eine Kryptowährung, wie man das so schön nennt, basiert also auf der berühmten Blockchain und auf dem Proof-of-Work-Konzept, also was im Endeffekt, um das nicht zu lange auszubreiten, bedeutet, dass dort Rechner um die Wette mathematische Rätsel lösen. Das sind mehrere Millionen gleichzeitig und nur der Schnellste sozusagen bekommt dann den Coin, der gemeint wird, also hergestellt wird. Zeitweile lag der Kurs auch über 100.000 US-Dollar, also teilweise auch weit darüber. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen abgesackt, also ordentlich abgesackt auch. Da gibt es dann natürlich verschiedene Theorien, weswegen das dann auch immer sein kann. Das wird meistens von den Crypto Bros mit einem relativ natürlichen Zyklus beschrieben, zumal allerdings auch diese Bros meistens auch an diesen Transaktionen ja hart beteiligt sind. Das ist auch ohnehin ein sehr, sehr schmerzliches Thema, weil gerade dieses Proof-of-Work-Konzept, also dieses um die Wette rechnen, immensen Strom- und Wasserbedarf hat. Und das ist auch ein Thema, was wir heute vielleicht auch nochmal mit anreißen, mit dem Klimawandel, der auch sehr hart damit zusammenhängt etwa. Und das ist einfach ein sehr unnachhaltiges Business. Ich bin nicht prinzipiell gegen Kryptowährungen. Ich finde im Gegenteil die Idee sogar sehr gut, auch den Hintergrund und was man damit alles machen kann. Es gibt ja Alternativen, Ethereum zum Beispiel, die arbeiten dann mit Proof of Stake, kurz gesagt, da geht es nicht um diesen Wettkampf sozusagen, das ist nochmal locker 99% freundlicher, was den Wasserverbrauch und Strom angeht. Aber was mich halt vor allem nervt, ist auch sehr diese menschliche Ebene, weil Menschen das auch sehr zu ihrem Lifestyle machen. Ich habe besagtes Video angeschaut. Es hat wehgetan, sich das anzuschauen, aus mehreren Gründen. Also klar, ich kenne weder Hoss noch Hopf, aber ich sage das auch selten so direkt, aber das ist mir irre unsympathisch, auch die Art zu kommunizieren und mich, im Deutschen fehlt so ein bisschen das Wort dazu, im Türkischen sagt man Gücük, im Englischen ist das, glaube ich, triggern, was wir uns da ja dann gerne rausnehmen, dass er zwischendurch auch einfach ins Englische verfällt und dann anfängt, ganz normal quasi Englisch mit natürlich fettem Akzent zu sprechen, Konzepte, zusammen mit Salim Samatou, eigentlich einem Comedian, den ich sehr feiere oder sehr gefeiert habe, über sehr verschwörerische Sachen, natürlich auch im Kontext von Bitcoin zu sprechen und auch sehr verschwörerisch Richtung antijüdisch und dieses protzerische, prahlerische, wie viel Geld er hat und nicht wüsste, wohin alles damit. Das ist etwas, also ich habe es mir trotzdem durch angeguckt. Das ist dieses typische Fremdschämen, was man dann immer wieder so dabei fühlt. Deswegen konnte ich auch nicht damit aufhören. Wie ging es dir damit? Was hast
ja,
du
gemacht? Ja, also genau. Also ich muss sagen, klar, als jetzt auch Experte im Bereich Antisemitismus wundert mich das nicht. Also wenn Leute sich in den Verschwörungsmythen verlieren und dann redet ja dann von Rothschilds und dass ihm ein Geheimagent oder von Geheimagenten zu gesteuerter Elias habe ihm mit ihm über eine jüdische Ehefrau gesprochen und so. Also es ist wirklich zum Fremdschämen. Jetzt aus meiner fachlichen Perspektive nicht weiter verwunderlich. Also es ist sozusagen, die Leute, wenn was schief geht, müssen ja immer eine jüdische Verschwörung schuld sein. Ja,
wegen der Juden hat er sein Esther-Visum nicht gekriegt.
Er darf mit seinem
einem Privatjet, wo er in der Luft ist.
Er war schon mit seinem Privatjet auf dem Weg in die USA und dann wird er wegen den Rothschild-Juden darf er nicht einwandern.
Aber er kennt ja jemanden, den er einfach mal 200.000 Dollar bezahlen kann, der sich dann drum kümmert. Ja. Genau. Und dann kam aber der Anruf, oh, warum hast du mir das nicht gleich gesagt, das mit den Juden und so. Genau. Mit den
also es ist wirklich zum Fremdschämen. Und also was ich Kian Hoss wirklich übel nehme, ist, dass er es geschafft hat, dass ich Hopf nachvollziehen kann. Dass, sich, dass Hopf sich getrennt hat von Hoss. Nach diesem, also ich glaube, der hat einfach Hopf, wo ich jetzt ja auch nicht sagen würde, dass ich ein Fan bin, aber ich denke, wenn er das erlebt hat, die spotten ja hier über den Begriff Psychose.
Ja.
Also ich verstehe es, dass Hopf sozusagen die Reste von seinem Ruf noch schützen wollte. Und ich finde auch, das ganze Ding ist wirklich zum Fremdschämen.
Ja, ja.
Und ich kann nur eins sagen, Leute, was ich immer wieder sage, Antisemitismus macht nicht glücklich. Wenn du dir die Welt über Verschwörungen erklärst, dann driftest du ab. Dann ist irgendwann alles, was schief geht in der Beziehung, in der Arbeit, in der Freundschaft. Irgendwann ist alles irgendwie Verschwörung und das tut nicht gut. Bitcoin-Kurs, es ist einfach nichts, was ich empfehlen kann. Und um es positiv zu formulieren, Kian Hoss hat jetzt für alle Zeiten nochmal einen schönen digitalen Beleg hinterlassen, wohin so einen Verschwörungsglauben einfach führt.
Ja, diese Singulärerklärung. Also ich sag's fast jede Folge. Es ist, irgendwas kann nicht stimmen, wenn du dir eine Sache nur über eine Variable versuchst zu erklären. Immer davon auszugehen, dass immer diese eine Sache schuld ist und meistens auch kombiniert mit, die Welt ist halt gegen mich. ja. irgendwo. Ja. Oder, wo du aber auch nicht realisierst, ja, dass vielleicht bist du ja das Problem ja. insgesamt.
Du weißt ja, ich bin durchaus kritisch zur jetzigen Regierung in Israel. Es sind jetzt ja auch Wahlen im Oktober und ich bin also kein Fan, vor allem auch von den rechtsextremen Koalitionspartnern von Benjamin Netanyahu, aber eine sachliche Kritik an der Regierung, ja, wie wir sie auch gegenüber Frankreich, USA und so weiter natürlich oder natürlich auch unsere eigene Deutschland äußern. Komm, wir kommen ja gleich zu Jens Spahn.
Auch innerhalb der eigenen Partei.
Auch meiner eigenen Partei.
Ja auch. Bei mir geht's
Kritik
genauso.
Ist immer okay, aber ein Verschwörungsglauben, dass die Juden, die Rothschilds, die Israelis, ja, das, da haben wir jetzt auch bei Kollega den Absturz mit seinem Killuminati und ich finde das halt, weil wir hatten ja mal eine Folge zu Bitcoin und zu Kryptocoins. Ja, du hast mir auch diese wunderbare Medaille geschenkt. Ich habe dir übrigens meinen Acheolen-Faustkeil vermacht, mit dem ich die Mimesis erklärt habe. Diese Bitcoin-Nummer sehe ich halt genauso wie du. Eine technologische Spekulationsblase ist das eine. Aber womit ich nicht klarkomme, ist die irre Vergeudung von Strom, Energie, Wasser. Was da in Bitcoin reingeflossen ist, das ist eben kein harmloses Spiel, sondern da hat man eine riesen Spekulationsblase aufgezogen auf Kosten unserer Mitwelt und letztlich auch unserer Mitmenschen.
Das ist nämlich das Problem. Also nochmal, die Idee einer dezentralen Währung ist an sich erstmal eine ganz geschickte. Das war auch ursprünglich mal die Idee gewesen, so eine möglichst korruptionsfreie, unabhängige, auch nicht von Staaten kontrollierte, einheitliche Währung, praktisch eine Weltwährung zu schaffen. Die Idee dahinter ist ja löblich. Das Problem ist halt nur wieder, dass Menschen an der Sache beteiligt sind, weil man ja auch nicht von diesem Ausmaß anfänglich ausgegangen ist. Du musst dir das so vorstellen, oder die das Konzept vielleicht nicht so kennen, du hast halt diese Server-Farmen, kann man die ja nennen, die Tag und Nacht ununterbrochen, ohne Pause arbeiten. Und wer mal an so einem Rechner vielleicht einen Laptop mal so auf dem Schoß hatte, merkt, das Ding wird irgendwann auch mal ordentlich heiß. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was diese Rechner halt arbeiten. Das heißt, die werden richtig heiß. Wir erklären damit übrigens auch die rasant gestiegenen Preise für, sagen wir mal, Konsolen und weitere Computern, weil diese RAM-Chips, aber vor allem auch diese Computer-Chips, alle im Grunde nur noch für einerseits KI und andererseits für dieses Farming genutzt wird. Wir verstehen dahinter dieses Proof of Work. Die Rechner müssen ein mathematisches Rätsel lösen und der Rechner, der das am schnellsten gekriegt hat, kriegt dann sozusagen die Zusage, hier jetzt dieses Paket zu validieren, das dort entsteht, also seine Münze zu schaffen. Die Arbeit aller anderen war bis dahin umsonst. Kann man sich ja vorstellen, wir sind ein Raum von Millionen Menschen. Das heißt, wer zuerst 10.000 Liegestütze geschafft hat, der kriegt den Preis. Alle machen die, aber der eine, der diese 10.000 geschafft hat am Ende, der bekommt das dann. Alle anderen haben umsonst ihre Energie verschwendet. So müssen wir uns das jetzt vorstellen. Berechnungen zeigen, dass so eine Serverfarm, also die größeren so stehen meist bei Texas, ich glaube auch in Schweiz und so weiter, dass so eine größere Serverfarm locker nochmal eine ganze Volkswirtschaft simuliert. Das heißt, wir haben einen Wasserverbrauch von einigen 1, 2, 9 Ländern, wir haben einen Stromverbrauch nochmal von 1, 2, 9 Staaten und die Wertschöpfung ist minimal. Alternative Währungen wie im Ethereum, um kurz Werbung zu machen und das auch gleich zu kritisieren, gehen einen anderen Weg, nicht Proof of Work, sondern Proof of Stake. Das bedeutet, hier setzt das mehr auf ein, ja, wie soll man sagen, fast schon Vertrauensverhältnis im Sinne einer Lotterie, die ausgespielt wird. Derjenige Rechner, der sozusagen aus der Tombola gezogen wird, der macht auch die Bearbeitung. Und das kann dann auch ein relativ schwacher Rechner sein. Hauptsache einer macht's, wird zugeordnet. Das klingt schon mal gut, weil der Verbrauch locker um 99% sinkt, sowohl Wasser als auch Strom. So, und jetzt haben wir aber ein Problem. Der Ökonom spricht da vom Rebound-Effekt. Jetzt haben wir jemanden, der so eine Serverfarm betreibt. Der hat Bitcoin gemeint. Jetzt heißt es, wir stellen das System um. Wir steigen um auf dieses Proof of Stake vom Proof of Work. So, was macht die Person jetzt mit dieser Serverfarm? Der wird sie natürlich nicht einmodden. Rebound-Effekt heißt, ich werde jetzt statt meine Ethereums, weil die ja umgestiegen sind auf Proof of Stake, Bitcoin zusätzlich meinen. Jetzt habe ich 2 Kryptowährungen, die ich ausschlachten kann. Das heißt, der Gewinn ist effektiv 0 für Natur, Wasser und, naja, insgesamt auch Stromverbrauch. Und wir sehen das immer wieder. Also wir haben früher vielleicht mal eine Hitzewelle pro Jahr gehabt. Mittlerweile, ich glaube, hat sich das 3- oder 4-facht. Und Es wird auch wieder fies regnen demnächst. Hat ja schon zwischendurch angefangen. Und dann kommen dann natürlich wieder so ein bisschen unsere Rechten an mit hier. Seht ihr mal, was ihr für eine unnötige Panik macht. Das gießt doch Katzen und Hunde da draußen. Ja, das Problem ist, kennt er sicherlich selbst, wenn die Erde erstmal festgebacken ist von den 40 Grad, die hier ständig draufpacken, dann führt das hardcore zu Überflutungen, weil das Wasser nicht mehr absickern kann. Also wir haben die Anzahl der Naturkatastrophen ist irre gestiegen, ja. Die Waldbrände, ja. die Überflutungen, es ist Wahnsinn.
Also ich habe darüber schon vor ein paar Jahren gebloggt und es gibt einen Blogpost, den kannst du hier vielleicht dann auch verlinken, über den sogenannten Regenbestätigungsfehler von 2023. Und vielleicht ganz kurz erklärt, das ist also tatsächlich so, wenn die Hitze steigt, also wenn die Temperatur, nicht nur das Wetter, sondern das Klima sich erhitzt, dann hast du mehr Wasser in der Atmosphäre. Ja, das Wasser wird hochgezogen. Und zwar übrigens insbesondere in Gebirgsregionen wie bei uns. Wir gehören ja hier zum Eosalp-Alpenraum, ja, Mittelgebirgszone. Das heißt, auf den Gebirgen bleibt das Wasser nicht mehr liegen, auf den Bergen, ja, sondern es wird direkt quasi, es fließt ab. Es ist nicht mehr Schnee und Eis, sondern es geht direkt runter, auch in der Türkei zum Beispiel der Fall. Ich habe es beim RGS gesehen. Das heißt, du hast eher mehr Wasser in der Atmosphäre. Und das ist also nicht, Klimakrise heißt nicht, dass es weniger regnet, sondern es heißt, du hast Starkregen, Extremwetter und dann hast du lange Zeit nichts. Die Flüsse flackern. Du hast einmal Hochwasser und dann hast du eine ganze Zeit lang nichts. Das heißt, es nimmt nicht einfach nur die Dürre zu, sondern es nimmt Extremwetter zu. Und das war der sogenannte Bestätigungsfehler, weil damals schon vor Jahren Leute gesagt haben, ja, Herr Blume, das mit Ihrer Klimakrise, das stimmt ja gar nicht, weil es regnet ja. Und ich habe deinen Leuten erklärt, ja, es wird eher mehr regnen, wie in Indien beim Monsun. Da regnet es noch mehr, weil der Punkt ist nicht, dass es weniger regnet, sondern der Punkt ist erstens, es regnet stärker zu bestimmten Zeiten. Und es fließt dann eben auch sofort ab. Und wenn du zum Beispiel keine Schwammstadt hast, also nicht eine bauliche Form, wo das Wasser dann auch in der Stadt bleibt, wenn es sofort abfließt, dann hast du halt danach Dürre.
Klima ist nicht gleich Wetter. Ja. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm. Also ich hatte dir ja mal so fix einen kleinen Link geschickt mit auch mal wieder einem Novum hier in Deutschland. München hat jetzt das erste Mal in seiner Geschichte jetzt mal ein weitreichendes Wasserverbot ausgesprochen. Genau. Klar, jetzt werden einige sagen, hier ist ja auch ein grüner Bürgermeister, die lieben Verbote. Also ich glaube, selbst unter CDU hätten sie in der einen oder anderen Form das auch aussprechen müssen, weil aktuell echt da Krise ist. Also die ganzen Springbrunnen können nicht mehr betrieben werden. Pools, private, dürfen dann auch nicht mehr aufgefüllt werden. Das ist schon gut so, aber das ist halt notwendig und gleichzeitig traurig. Also wir sehen auch in die Binnenschifffahrt in Deutschland hat gerade auch ein gigantisches Problem. Die Wasserstände sind niedrig, Leute. Die müssen teilweise sehr fies genau navigieren, um nicht Gefahr zu laufen, irgendwo aufzulaufen am Wasser. Ja. Das haben viele nicht auf dem Schirm.
Also ich habe das ja so immer formuliert, dass ich gesagt habe, Klimakrise wird zur Wasserkrise. Das habe ich schon im Irak gesehen, ja, dem alten, übrigens Mesopotamien, ja, zwischen Stromland. Ja, da sind die ersten Städte entstanden. Da ist übrigens auch die Paradiesgeschichte der Bibel. Das wird alles mit Flüssen hinterlegt, sozusagen. Es gab ja noch keine Staatsgrenzen im modernen Sinne. Und da habe ich es mit eigenen Augen gesehen, was passiert. Und jetzt haben wir das auch in Europa. Und das war damals ja auch der Grund, warum ich dann Hoss und Hopf kritisiert habe, als sie angefangen haben, Brunnenvergiftungsverschwörungsmythen, ja, das Bodenseewasser und so weiter da anzugehen und so. Und ich habe auch eine Tagung dazu gemacht, eine Fachtagung. Da haben viele Leute gesagt, was macht denn der Blume zum Thema Wasser? Aber ich hoffe, jetzt begreifen es immer mehr Leute. Mit Temperaturanstieg alleine, da denken die Leute, ja, ich gehe ja gern nach Griechenland, da ist halt 2 Grad wärmer, ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht allein der Temperaturanstieg, sondern das Problem ist, dass sich die ganzen Wasserkreisläufe verändern und damit die Landwirtschaft, die Schifffahrt, die Sicherheit von Grund und Boden, ja, wenn es Hochwasser gibt, wenn Keller volllaufen und so weiter, wenn enorme Schäden entstehen, ja, in Schulbuch, ich war hier in der Stadt, in der Gemeinde hier vor Ort und habe da gesprochen, da sind Menschen gestorben beim Hochwasser. Und das war halt schon krass, dass ich praktisch der Einzige dann war, der sich dann auch die Zeit genommen hat, mit den Leuten zu sprechen. Weil wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass sich das Wasser verändert, dann entstehen Verschwörungsmythen. Also wir müssen auch über das Thema Wasser, haben wir ja in unserem Podcast auch schon gemacht, aufklären. Menschen müssen verstehen, dass Klimakrise nicht einfach nur bedeutet, es wird ein bisschen wärmer, sondern was uns richtig trifft, was auch unsere Wirtschaft richtig trifft, was unser ganzes Leben richtig trifft, ist also einerseits die Hitze, aber dann vor allem die Wasserkrise. Das wird unser aller Leben verändern und ich wir hatten es ja einmal, wenn ich das noch kurz sagen kann, in der Diskussion, warum ich den Begriff Wirtschaftsflüchtlinge nicht mehr so gerne verwende. Weil, weißt du, es ist so, bei Wirtschaftsflüchtlingen, da denke ich an Leute, die sagen, ja, ich gehe in ein anderes Land, um 500 Euro mehr zu verdienen oder so. Also die einfach ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen. Aber was ich im Irak gesehen habe und was ich jetzt sehe, sind Klimaflüchtlinge. Das sind Leute, die sagen, auf diesem Acker wird nie wieder etwas wachsen. Ich habe hier keine Zukunft mehr. Also ich habe nur die Möglichkeit, ob ich entweder in eine Stadt gehe und alles zurücklasse oder ich versuche es in einem anderen Land. Also der Fluchtdruck auf die Menschen ist ein ganz anderer als bei dem, wo man gesagt hat, naja, die wollen ein bisschen mehr Geld verdienen. Die haben durch die Wasserkrise gerade im Agrarbereich einfach keine Zukunft mehr. Du kannst im Irak an immer mehr Stellen als Bauer oder als Bauersfamilie nicht mehr überleben.
Das muss man sich auch erstmal nochmal klar machen, dass, weil dann viele von unseren Rechten auch davon ausgehen, wie du es schon angedeutet hast, dass es allein eine Frage des Geldes ist, dieses Fluchtthema. Also erstens, die überwältigende Mehrheit der auch Klimaflüchtenden sind immer noch Binnenflüchtlinge. Ja. Also sie flüchten innerhalb des eigenen Landes, innerhalb der eigenen Staatsgrenze, über 90% oder sowas. Die anderen, die halt wirklich abhauen, die machen das sicherlich nicht aus Spaß oder um von unseren Sozialleistungen zu leben, weil ich kenne mehr als genug Menschen, auch jemanden mit Migrationshintergrund, die auch ohne Strom und Internet wunderbar glücklich mit ihrem Leben sind, mit ihrer Schafsherde oder sonst was von der Hand in den Mund. Das können wir uns hier als Deutsche gar nicht vorstellen. Also wir würden natürlich sofort versuchen, hierher zu kommen. Das ist ein ganz anderes Mindset. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, aktuelle wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr 2100, summa summarum, wenn wir all die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, als Weltgemeinschaft umsetzen, Stichwort Spieltheorie, dass wir dennoch wahrscheinlich einen globalen Anstieg der Temperaturen von um die 2,5 Grad haben werden. Das klingt wenig, zugegeben. Ja, was sind schon 2,5? Ich kann euch sagen, was 2,5 Grad sind. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Wenn ihr 41 Grad Fieber habt, dann schafft das wahrscheinlich noch. Wenn ihr 43,5 habt, seid ihr sehr wahrscheinlich weg. Und das gilt für die Natur, fürs Wasser, für den Regen, für alles gleichzeitig mit. Und das ist eben der Punkt, wenn wir darauf achten, was wir alles, dass wir auch alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, dann werden über die Zeit mehr Leute an unseren Türen klopfen. Das heißt, selbst jeder Rechtsextremist müsste ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass wir dieses Klima verdammt nochmal in den Griff kriegen. Diese 40 Grad mal zu haben, ist belastend, für manche schön, okay, ist nice, mal auch mal so zu haben. Aber es droht die Gefahr, dass das wirklich spätestens für nachfolgende Generationen zum Standard wird und dass wir uns dann natürlich das bisschen Land, was überhaupt noch bewirtbar ist, dann auch teilen müssen mit allen.
Es gibt sogar einen Aspekt, von dem wissen leider die wenigsten, obwohl das natürlich alles öffentlich einsehbar ist, wo es unsere Wirtschaft schon jetzt ganz direkt betrifft, und zwar alle Menschen, und zwar der Wohnungsbau. Du weißt vielleicht, ich weiß, als BWL-Prof kannst du vielleicht wissen, Baden-Württemberg hatte lange Zeit eine Versicherungspflicht für Neubauten. Das heißt, wenn du ein Haus gebaut hast, musstest du es versichern, ja, auch gegen Hochwasser beispielsweise. Dann hat der Bund gesagt, nee, Bürokratieabbau, wir schaffen die Versicherungspflicht ab. Wer also zum Beispiel jetzt im Bereich Hochwasser keine Versicherung abschließen muss, der muss nicht. Baden-Württemberg kämpft jetzt immer noch drum und sagt, Leute, bitte, entweder wir führen das bundesweit ein oder gibt uns wenigstens die Kompetenz, dass wir es als Land wieder einführen. Warum? Pass auf, es ist nämlich so, jetzt schon, also wir reden nicht von der Zukunft, wir reden von 2026, dass jetzt schon die Versicherungsunternehmen sehr genau wissen, wo hochwassergefährdete Zonen sind. Und wenn du in den Bereichen bauen willst, dann hast du ein Problem, überhaupt eine Versicherung zu finden, oder sie ist sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist auf der einen Seite natürlich so, dass man sagt, naja, wenn wir wollen, dass mehr gebaut wird, dann schaffen wir die Versicherungspflicht ab. Es verschiebt das Problem aber nur in die Zukunft. Es bedeutet nämlich, dass wir jetzt in diesem Moment und in diesem Jahr Wohnungen in Bereichen gebaut werden, wo ein Versicherungsunternehmen, ja, also nicht irgendwie jetzt eine linksgrün versiffte, hier irgendwie ideologische, sondern Versicherungsunternehmen, die knallhart kalkulieren, sagen, nee, tut mir leid, an der Stelle würden wir, wenn überhaupt, mit ganz hohem Aufschlag oder gar nicht versichern. Da wird jetzt gebaut. Freuen sich alle, sagen, oh super, wir brauchen dringend mehr Wohnungen und Bauten. Aber was das in 20 Jahren bedeutet? Und ich glaube, wenn man halt demokratische Politik einigermaßen versteht, wir haben jetzt ja gerade Ahrtal gehabt, die Flutkatastrophe, die Erinnerung. Natürlich, wenn dann was passiert, werden die Menschen zu Recht nach Hilfe rufen. Das heißt, wir gehen jetzt schon in eine Situation, in der wir eigentlich auch in Deutschland in Gebieten bauen, wo wir eigentlich von dem Wasserkreislaufen her eine hohe Gefährdung haben.
Ich erinnere da auch an so Menschen, die sagen, dass der Markt im Grunde auch alles regelt. Natürlich einerseits unsere geliebte FDP, andererseits aber auch so Amerikaner wie Ben Shapiro, vielleicht sagt ihr das was.
Ja, klar.
Der hat sich ja auch, also das finde ich irre manchmal. Ja, der hat da auch schon, der gehört ja auch zu den Klimakritikern. Wie er sich nennt, sagt er auch, der Markt regelt das. Ja, wenn dein Haus droht, vielleicht unterzugehen, ja, weil das mal um 2 oder 3 Fuß steigt, das Wasser, verkauf's doch einfach.
Ja.
Verkauf's doch einfach.
Irre,
ja. Hört er sich manchmal selber zu. Ja, ja, der Markt regelt das. Ich, klar, kann ich's verkaufen. Wie hat das, Gott, wie hieß der nochmal? H-Bomber-Guy hat das auch wunderschön formuliert.
So let's say, for the sake of argument, that all of the water levels around the world rise by let's say 5 feet. Over the next 100 years, say 10 feet by the next 100 years, and it puts all the low-lying areas on the coast underwater, right? Which, let's say all of that happens. You think that people aren't going to just sell their homes and move?
Just one small problem. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman!
Ja, an wen soll das verkaufen? An Aquaman?
Ja, genau. So, genau. Und das ist letztlich, wir hatten ja die Folge dazu, zur Externalisierung in Psychologie und Ökonomie. Es ist eine Externalisierung von Kosten. Du baust jetzt billig, du kannst da bauen und du sagst, Versicherung brauche ich nicht. Aber ob du es in 20 Jahren noch verkaufen kannst oder ob da buchstäblich, es kann sein, es passiert tatsächlich ein Hochwasser, du hast einen riesigen Schaden und du kannst es auch nicht mehr verkaufen. Das ist sozusagen, wir verschieben die Probleme auch in Deutschland schon jetzt in die Zukunft, obwohl wir es wissen. Also die Klimakrise ist real und die Leute verschieben das. Ich will aber noch fragen, wir hatten das jetzt beim Thema Bitcoin, aber ich sehe das auch bei Gold. Gold ist ja auch abgestürzt. Also hier, du kannst das ja immer so toll mit hier.
Kurse.
Ja, genau. und auch bei SpaceX, ja, wo wir ein Raumfahrtunternehmen haben, das mit einem Medienkonzern und KI-Konzern XAI verschmolzen worden ist. Auch da haben wir Kursabstürze. Ich persönlich rechne ja damit, dass die KI-Blase platzt, weil wir sowohl bei Bitcoin wie eben auch bei diesen großen KIen ja eigentlich gar kein Geschäftsmodell dahinter haben. Ja, auch Gold ist einfach nur ein Spekulationsobjekt mit riesen Umweltschäden oder Mitweltschäden. Kann das sein, dass wir so eine bereits die Vorboten von so einer Blase sehen oder bin ich dazu skeptisch?
Nee, das ist schon richtig. Also es, wenn man so ein bisschen im Netz guckt, da gibt's auch mittlerweile einige, ich glaube, relativ gute YouTube-Videos, die das auch Vergleiche zumindest ziehen für die Vorboten von einer Krise, wie sie halt entstehen können oder von platzenden Blasen. Wir haben ähnliche Effekte ja auch schon gesehen. Kurz vor der Dotcom-Blase, natürlich gab es ja weitaus weniger mit Geschichten wie Krypto und so weiter. Du weißt, ich selbst spreche ja eher immer so vom Krypto-Schaum, nicht Schaum, vom KI-Schaum sozusagen. Also mehrere Blasen, von denen sicherlich viele platzen werden. Also gerade die AGIs, Artificial General Intelligences, die wir benutzen, die ChatGPTs, die Geminis, die wir zumindest wirklich in Chatform benutzen. Das sind einfach zu viele auf dem Markt, kurz gesagt. Mhm. Gerade, das wird definitiv konsolidiert werden. Ein Effekt ist das, was wir damals auch mit den Suchmaschinen zum Beispiel gesehen haben. Ja, wer erinnert sich noch aus unserer Generation an Yahoo und an Fireball und die ganzen anderen Dinger? Gibt's halt heute nicht mehr. Es wird wahrscheinlich nur noch eine geben. Aber es werden auch einige bleiben, denke ich. Aber das werden die eher spezialisierten KIs sein. Du hast es etwa ja zum Beispiel im Studium gesehen, ne, mit dem Ding, das sich allein auf Medizin zum Beispiel dann spezialisiert. Oder für die Programmierung, da gibt's ja auch schon einige relativ spezialisierte. Oder für Design, für Bildergenerierung. Wir benutzen ja auch in der Forschung durchaus mittlerweile verschiedene KIs. Aber das ist definitiv etwas, was regelrecht explodieren wird. Und das wird auch nochmal spannend werden, auch für den Rohstoffmarkt, wenn wir erneut hier wieder auf die Chip-Produktion schauen, auf die RAM-Produktion. Wir sehen ja aktuell gerade einen enormen Anstieg, was die Preise auch angeht für überhaupt Elektronik, so Höchststände, wie wir sie selten, glaube ich mal, hatten, allein aufgrund dieser Tatsache. Wie das mit dem Gold zum Beispiel zusammenhängt, da hätte ich Schwierigkeiten, das zu erklären. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es da um kurzfristige Liquidierungsmaßnahmen geht. Ähnliche Effekte, wie wir sie zum Beispiel auch beim Bitcoin erlebt haben. Das ist ja auch so einer der Gründe, weswegen der Kurs abgestiegen ist, weil wir haben halt eine psychologische Grenze erreicht, so mit den 100.000. Das hat wertmäßig, finanzmathematisch überhaupt keine Aussage, aber psychologisch, wir sehen so eine runde Zahl, 100.000, da kommen halt viele auf die Idee dann zu sagen, wunderbar, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu verkaufen, und dann bleiben halt nur noch die Hardcore-Investoren zum Hodeln, wie das ja auch heißt immer, dort Diamond Hands, wie das ja dann auch immer wieder genannt wird, nur noch übrig, und die spekulieren natürlich hart darauf, dass das hochgehen wird. Menschen wie Hoss vor allem sagen ja auch, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das sogar auf 250.000 irgendwann steigen wird. Ich aber auch sagen, wenn ich hart mein Leben davon abhängig mache, wie der Bitcoin-Kurs ist.
Ja, ich hatte ja in der Querdenken-Pandemie mich mit einigen dieser Crash-Propheten angelegt, ja, Markus Krall, Max Otte und so weiter, wo ich die damals ja schon gesagt haben, hier quasi Euro wird Wert verlieren und ihr müsst unbedingt in diese oder jene Produkte investieren. Darunter war damals auch Gold, ja, also damals sogar Degussa Gold und so. War also ziemlich heftige Zeit damals, und ich sehe das einfach bestätigt, dass es nicht der Euro ist gecrashed, sondern wir sehen jetzt, dass tatsächlich auch da diejenigen, die auf Verschwörungsmythen und auf Verschwörungsunternehmer gesetzt haben, haben einfach auch viel Geld verloren. Und das wundert mich nicht, und das kann ich einfach nur immer wieder wiederholen. Leute, schaltet die Vernunft an. Es gibt auch vernünftige Finfluencer und es gibt vernünftige Berater. Wenn jemand mit Verschwörungsmythen ankommt, empfehle ich, haltet euch zurück. Diese Leute, selbst wenn sie es vielleicht selber glauben, aber kapieren einfach nicht, dass es keine super Verschwörung gibt, sondern dass genau eben auch die Marktkräfte eben nicht ändern können, dass du hast Lagerkosten, aber es entsteht nichts daraus, es wächst nicht, sondern es ist ein Spekulationsobjekt, und wenn der Preis zu hoch geht, dann wird er sich korrigieren, zumal ja dann auch immer mehr Gold gefördert wird, ja. Und da haben wir es dann ähnlich wie bei Bitcoin, es ist am Ende eine Verschwendung, es werden unglaubliche Schäden angerichtet, ohne dass ein wirklich wirtschaftlicher Wert daraus entsteht. Wenn du dagegen erneuerbare Friedensenergien, erneuerbare Wohlstandsenergien, wie ich sie ja auch nenne, wenn du also zum Beispiel eine Solaranlage oder noch besser einen Batteriespeicher derzeit aufbaust, dann hast du eben wirklich einen wirtschaftlichen Mehrwert, auch volkswirtschaftlich. Und da gehen die Grüße raus nach Berlin, dass ich da enttäuscht bin, dass immer noch der Aufbau von Batteriespeichern in Deutschland immer noch blockiert wird und wir stattdessen auf Gaskraftwerke setzen. Ich kann nur sagen, das sind alle Energieminister aller 16 Bundesländer, sind da weiter als das, was da gerade aus der Bundespolitik kommt.
Wir können uns das doch vielleicht so als eine Art Medaille an die Brust auch hängen, wenn wir dann sagen, du hast es als Volkswirtschaft geschafft, wenn du deinen Energieverbrauch, aber natürlich auch die Erzeugung vollständig nachhaltig gemacht hast, weil es ist ja buchstäblich Win-Win. Also ich verstehe einfach die Argumente nicht zu sagen, es wird ja meistens unter dem Feigenblatt der Technologieoffenheit verkauft, dass man ihm sagt, ja, sparsame Ottomotoren und so weiter. Ja, das okay, vor 10, 20 Jahren vielleicht wäre das so ein Argument gewesen. Aber heute brauchst du das ja nicht mehr. Also Versorgungssicherheit wird auch gerne genannt, aber Jungs und Mädels, der Zug ist auch abgefahren. Also Öl, Gas, der ganze Mist, der ist auch längst nicht mehr versorgungssicher. Also wie viele Kriege brauchen wir noch, bis wir das realisiert haben? Also lass es meinetwegen auch teurer sein, so eine Solaranlage oder Windanlage oder Wasserkraftanlage. Die ist nun mal, die hat sich längst als sicherer und verlässlicher erwiesen. Also wie viele Beweise brauchen wir eigentlich noch, dass wir rauskommen müssen? Wir verlieren gerade das Rennen gegen die Chinesen mit unseren verdammten Karren. Also langsam kommen sie jetzt auch auf den Trichter, okay, weil die sich aber auch viel zu lange darauf verlassen haben, auf den Ruf guter deutscher Auto. Die sind auch gut, das ist gar keine Frage. Aber das ist längst nicht mehr dieses Prestigeobjekt in den Hauptabnehmerländern wie in China eben oder dann irgendwann bald sicherlich auch Indien oder sonst woanders. Wir haben halt den Knall nicht gehört, habe ich das Gefühl. Und jetzt, also es wird nie zu spät sein, aber wir haben schon genug verloren. Also wir müssen uns da schon einen Ruck geben und erneut natürlich auch wieder diejenigen, die sich irgendwo leisten können. Aber unsere Firmen können das. Die haben noch nicht so richtig Bock drauf, habe ich das Gefühl.
Ich meine, das ist ja, wenn wir zurückblicken, über was wir schon alles gesprochen haben, es ist interessant, wie gerade die Dinge wieder so zusammen, wie sie konvergieren, genau. Also genau, einige werden es wissen. Ich hatte 12 Jahre gar kein eigenes Auto. Wir hatten einen VW tatsächlich als Familienauto. Und 2017 bin ich ja dann als Solarpunk auf erneuerbar umgestiegen. Und zwar habe ich einen französischen Renault Zoe damals gekauft. Ja, vor jetzt, ja, 2017. Ja, es gab kein deutsches Auto. Und das ist, was ich hier sagen will. Ja. Liebe VW-Management, ihr hättet die Familie Blume als Kunden behalten können. Aber ihr habt es geschafft, jahrelang Dividenden auszuschütten, wahnsinnige Bonis auszuschütten, vor allem ans Management, zum Teil auch an die Mitarbeitenden.
Und zum Teil auch aus Steuergeldern in den Krisen.
In den Krisen. Einige deutsche Autokonzerne haben sogar an Abgasmotoren rumgeschraubt, will ich auch mal dran erinnern. Da gab es also auch eine Katastrophe. Und ihr, was ihr nicht gemacht habt, ihr habt nicht investiert. Ihr habt nicht ausreichend investiert. Und jetzt zahlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeche. Und auch bei uns hier, auch bei mir im Freundeskreis, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Autokonzernen, werden massiv unter Druck gesetzt, zu kündigen, Abfindungsangebote, Altersteilzeit. Jetzt bauen die Konzerne die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiterstellen, die Fachkräftestellen ab, weil sie nicht in der Lage waren, weiterzudenken als Shareholder Value. Shareholder Value hatten wir, glaube ich, ja auch mal. Ja, das ist also dieser Gedanke daran, ich treibe die Aktienkurse hoch und die Dividenden hoch. Ich stelle kurzfristig die Shareholder, also die Eigner und auch das Management zufrieden mit hohen Dividenden und Boni. Aber die längerfristige Investition, die kümmert mich halt gar nicht.
Die Stakeholder.
Und deswegen muss ich also wirklich sagen, diese Krise der deutschen Autoindustrie, die ist selbst gestrickt. Und ich habe es so endlos satt, dass diese Versager, diese Nieten in Nadelstreifen, jahrelang abgezockt haben und jetzt auf die Politik losgehen, als wäre die Europäische Union schuld daran. Ich sag nochmal, ich fahre ein französisches Auto, auch jetzt, wir waren hier gemeinsam drin, Renault Scenic, weil die deutschen Autokonzerne versagt haben. Ich hätte mir nie einen Tesla gekauft. Elon Musk kommt mir nicht ins Haus. Ja? Und ich habe auch Bedenken, wenn es um chinesische Fabrikate geht, wegen Datensicherheit und allem Möglichen. Aber dieses Versagen lässt sich nicht nur auf China abschieben. Deutschland hätte eine Führungsrolle haben können im Bereich Solarenergie, hatten wir sie sogar, das haben wir an China abgegeben, im Bereich Elektroautos, im Bereich Batterien, da spreche ich auch Bosch an beispielsweise, ja. Unsere Leute hier, unser Management hat jahrelang abgezockt und jetzt jammern wir drüber, dass uns andere davon gezogen sind.
Ja, immerhin Buy European, können wir uns ja auch im Zuge des Weltwirtschaftsklimas sozusagen auch ein bisschen dann rühmen. Ja, aber es ist so, wie du das sagst. Also wir haben da, dann ist es vielleicht auch ein leicht linker Spruch, wo wir sagen, ja, dann wenn es um Verluste geht, dann können wir auf einmal vergesellschaften. So, aber wenn es dann Gewinne sind, dann wird das Zeug aber wieder an Privatpersonen ausgeschüttet. Also wir haben, glaube ich, auch der Autoindustrie mehrere Chancen gegeben. Ja, also wenn wir schon, ich sehe es ja ein. Also wir brauchen unsere Autoindustrie. Deutschlands Wohlstand fußt massiv auch auf unserer Autoindustrie. Kein anderes Land hat so viele Automarken unter seinem Dach, wie Deutschland das hat. Wir brauchen sie. Aber das Problem ist, die wissen das, was sie brauchen. Und deswegen treiben sie auch das, was sie dort treiben. Too big to fail, weil am Ende immer Mama Staat eingreifen wird, um den Laden zu retten. Im Zweifel eben dann mit unseren Geldern und von Menschen, die vielleicht auch noch ärmer sind zur Not. Und was passiert dann? Leute werden rausgeschmissen, nochmal um einen draufzusetzen. Und das Perverse ist, man kann ja jetzt sagen, so das mit den Abfindungen und so, ja, es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Die kriegen ja teilweise für 10 Jahre Gehalt. Ja, aber das ist auch fast geschenkt. Warum? Weil das unter Restrukturierungskosten fällt. Dafür gibt es auch günstigere Kredite, teilweise mit Bezuschussung und Vereinfachung. Es ist so pervers. Und manchmal tut's auch weh, Ahnung von Wirtschaft zu haben, weil man dann genau diese Sachen sieht, die die allermeisten dann natürlich nicht wissen, wofür ich niemanden Vorwurf mache, aber man das dann manchmal halt in so ein Mikro reinbrüllen möchte, wie was für eine Ungerechtigkeit das
ist. Ja, genau. Also es wird ja zum Beispiel immer wieder gesagt, ja, Michael, aber die Leute haben halt keine Elektroautos gekauft. Ja, sag ich, Moment mal, ich habe 2017, das sind jetzt 9 Jahre und ich habe es nie bereut. Ja, aber die Leute hatten Angst. Sag ich, warum hatten sie denn Angst? Wer hat denn die ganze Zeit erzählt, Batterien würden verbrennen? Meine Güte, was hat man uns erzählt? Die erste Batterie hatten wir sogar noch gemietet, weil es hieß, niemand weiß, ob die nicht nach 3-4 Jahren kaputt gehen und so. Bullshit. Wir haben den Renault Zoe damals von 2017 nach 8 Jahren weiterverkaufen können an ein junges Ehepaar. Der hatte noch über 90-95% Leistung. Wahnsinn. Es war super. Und das so die Desinformation, die massiv gegen die Solare, gegen die neue postfossile Technologien gefahren wurde, die Desinformation kam auch von den Konzernen und von den Lobbygruppen selber, von den Konzernmedien. Ja, Grüße gehen nach Berlin zu Springer und Co., zu Axel Springer und Co. Die Desinformation kam nicht von irgendwoher, sondern die kam teilweise von den Konzernen selber. Und jetzt beklagen sie sich drüber, dass ja leider die Deutschen die E-Autos nicht kaufen wollen, während zum Beispiel in Norwegen die Umstellung bei nahezu 100% bereits erfolgt ist. Also ich möchte mal sagen, einige wussten, was sie tun. Sie haben sich für kurzfristige Abzocke entschieden und haben dafür den Standort Deutschland und ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Wand gefahren.
Richtig. Ja, das schmerzt halt so zu sehen. Und ich wünschte mir, wenn wir weltweit so ein bisschen im Mikrofon reinschreien könnten, dann wäre das halt mal an der Stelle auch nicht auf die Propaganda zu hören, weil die Hoffnung war vermutlich hier gewesen, ja, wenn wir das so dem Volk hier einfach erklären, dass das hier mit Verbrennern und so Technologieoffenheit funktioniert, dann wird auch entsprechend wahrscheinlich die weltweite Nachfrage da sein. Ja, aber so funktioniert's nicht. Also wir sind ja keine isolierte Volkswirtschaft hier. Im Gegenteil, also Deutschland ist ja das Exportland. So. Ja. Was sind wir denn? Wir sind so ein kleiner Fleckland und damit gleich irgendwie was die drittgrößte Volkswirtschaft auf der Erde? Also das geht ja nur so. Und dann versuchst du den Leuten weiszumachen, wie eine Wirtschaft zu führen. Nee, das geht nicht.
Kleiner, ein bisschen nerdiger Witz, aber als Christdemokrat muss der sein. Ich unterscheide ja zwischen echter postfossiler Technologieoffenheit und dem, was die Frau Katharina Reiche, unsere Bundeswirtschaftsministerin, Technologieoffenheit nennt.
Ach ja, natürlich.
Also das, weil, also wenn es nur darum geht, alte fossile Strukturen, Gas, Öl und so weiter zu erhalten,
die Lobby.
Tankrabatt, ja, wo ich sage, also ich muss Tankrabatt mitzahlen, weil Donald Trump und der Iran sich Kriege liefern und man dann denkt, jetzt subventionieren wir mit Steuermitteln, pumpen wir da rein.
Ja, das hilft der Kassiererin und der Kindergärtnerin auch nicht.
Im Gegenteil, es hat uns international geschadet, weil andere Staaten gesagt haben, was soll das? Wir haben eine Ölkrise, Öl wird knapp und was macht Deutschland? Es subventioniert den Verbrauch.
Richtig.
Also das hat uns auch international lächerlich gemacht. Das normalerweise, wenn etwas knapp wird, wir haben ja auch noch das Thema Dünger zum Beispiel, ja, dann musst du doch gucken, dass du den Verbrauch absenkst. Und was macht Deutschland? Wir machen erstmal einen Tankrabatt, damit die Leute nur weiterhin.
Wir drehen den Hahn auf regelrecht von einem knappen Gut dann auch.
Also du siehst, ich bin da ein bisschen sauer, weil ich tatsächlich denke, diejenigen von uns, die gewarnt haben, quer durch die demokratischen Parteien gab es ja einige oder wie du auch jetzt aus dem universitären Bereich, sind einfach nicht gehört worden und jetzt quasi kommt das, und das ist natürlich im Bereich der Klimawissenschaften ganz, ganz stark, dass einfach die ganzen Folgen eintreffen. Die Wissenschaft hatte recht, ja, natürlich immer im Rahmen, wie gut Wissenschaft sein kann, Falsifikation und so, davon hatten wir es ja auch. Aber insgesamt gilt eben tatsächlich, dass man sich an der Wissenschaft zu orientieren sollte und nicht am Geschwurbel. Und wir sehen jetzt gerade, dass die Leute, die schwurbeln, verlieren. Übrigens, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung dann zu Eva von Redeker. Was mir immer wieder auffällt, gerade wenn es ganz heiß ist, kriege ich immer viel mehr Schwurbelkommentare und Schwurbelmails. Also zum Beispiel auf YouTube ist ganz schlimm. Also selbst auf alten Folgen von mir, die ich dort auf meinem Solarpunk-Kanal da habe, sobald die Temperaturen über 35 Grad gehen, drehen die hohl. Weil natürlich, wenn du verschwörungsgläubig bist, ja, und wenn du sagst, es gibt keine Klimakrise und dann ist es wirklich heiß, dann gerätst du ja unter Druck. Also diese Leute, die sind dann, so wie damals bei der Covid-19-Pandemie, verstehst du? Die drehen dann auf und es darf nicht sein, dass es das Virus gibt. Es darf nicht sein, dass es die Klimakrise gibt. Und dann trollen die durch das Internet und der Blueberry, und dann schreiben sie mir witzige Kommentare. Ich versuche inzwischen die meisten gar nicht mehr zu löschen, weil ich denke, das sind auch
schon Gold.
Ja, das ist sozusagen, für spätere Generationen von Historikerinnen ist das vielleicht ganz interessant, wo die sehen können, guck mal, Temperatur steigt. Und
Korrelation untersuchen. Genau. Da, ne?
Und bei einigen Verschwörungsschwurblern dreht mit steigender Temperatur der Verschwörungsglaube auf.
Was ja eine super Überleitung ist, auch wirklich zum ganzen Faschismus-Thema. Das ist etwas, was mich ja schon nicht nur aus politischen Gründen interessiert, sondern auch schon fast aus einer philosophischen, denn der Faschismus galt ja mal durchaus als eine Art legitime Ideologie, ne? So Italien, ein bisschen Deutschland später und so weiter. Und wir hatten ja auch in der Sonderfolge die Debatte darum, warum vielleicht nicht jeder von der CDU, CSU auch als Faschist bezeichnet werden sollte. Und da hast du ja gesagt, komm, wir packen da erstmal einen Pin rein, lass uns mal da gesondert drüber sprechen, und hast auch direkt von Eva von Redeker mal gesagt, hier, da hast du mal was Schickes gefunden. Erzähl uns doch mal, was sagt sie denn darüber? Was findest du gut daran und vielleicht auch nicht so gut daran?
Genau, also ich wusste ja, dass dich das Thema wirklich interessiert, und deswegen wollte ich es nicht bei dieser Autofahrt sozusagen nebenher machen, weil dieses Buch von Eva von Redeker, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus, das ist es wert, quasi auch in einer eigenen Folge. Und es wird vielleicht einige überraschen, weil sie ist sehr links, Frankfurter Schule, kritische Theorie, wie sie das nennt, ja, quasi, also wirklich da stramm dabei, und es ist genial. Dieses Buch, und ich lese ja wirklich in dem Bereich, sollte jeder und jeder gelesen haben, der sich mit dem neuen Faschismus befasst. Es gibt einen Aspekt an diesem Buch, der mich enorm ärgert. Das hat eben genau mit auch dieser Ausrichtung zu tun, und trotzdem sage ich, es ist inhaltlich großartig, und die Definition von Faschismus, die Eva von Redeker vorschlägt, die übernehme ich. Die übernehme ich. Das ist die beste Definition, die ich bisher gelesen habe. Eva von Redeker hat es geschafft, Adorno und Horkheimer weiterzuschreiben. Mit den Schwächen, die dieser Ansatz auch hat. Und trotzdem ist es meines Erachtens, ist dieses Buch ein neues Kapitel im Verständnis des Faschismus.
Sehr cool, das ist hohes Lob von dir, von jemandem, der tatsächlich, ich glaube, einer der wenigen ist, die noch regelmäßig halbwegs Bücher lesen in der modernen Zeit. Umso gespannter bin ich natürlich, was sie denn dazu sagt. Ich meine, offensichtlich, die Definition wird ein Satz sein, selbst wenn er länger ist, aber das Buch ist ja jetzt schon so einen guten Daumen dick. Was steht da drin? Was kann man da erwarten?
Genau, also es ist so, dass tatsächlich mache ich das so, und vielleicht bin ich da wirklich einer der Letzten. Ich lese immer bewusst auch aus meiner eigenen Blase heraus. Also beispielsweise zum Thema Klimakrise, das können auch einige noch einmal einbinden, bitte, Herr. Ich habe also bewusst zum Beispiel Christian Stöcker gelesen, ja, der ist von links, Männer, die die Welt verbrennen, ja. Aber auch Sloterdijk, der sein Prometheus-Buch, der guckt quasi nach links. Also der Stöcker guckt quasi nach Mitte rechts und rechts. Der sagt, ah, das sind alles so die verschulden das und die sehen das nicht. Während Sloterdijk von quasi sagt, hier guckt mal die Sozialisten und die Linken, die haben es ja auch nicht hinbekommen. Und ich empfehle immer Leuten, lest auch außerhalb eurer eigenen Blase, weil wenn ihr nur in eurem eigenen Denkraum bleibt, dann lernt ihr nichts dazu. Hat so gut wie gar nicht geklappt. Also die Leute haben mir geschrieben, progressive Freunde sagten, den Stöcker, den lese ich, danke für die Empfehlung, aber den Sloterdijk werde ich nie anrühren. Und umgekehrt haben die konservativen Rechnern gesagt, Michael, also den Sloterdijk, den gönne ich mir mal, aber den Stöcker, den kannst du mir nicht empfehlen.
Ja, mein YouTube-Algorithmus ist auch irre verwirrt, glaube ich. Also es ist dann, weil ich habe dann relativ viel linkes Material, tolle Bundestagsreden oder Landtage und vielleicht auch aus dem Senat, aber gleichzeitig auch begleitet noch von ein paar AfD-Reden dann hier und da noch, was dann immer ein paar Fragen aufwirft, wenn ich in den Vorlesungen mal ein YouTube-Video zeige. Du siehst ja rechts am Rand immer irgendwelche Empfehlungen, ja, und dann zeigen sich schon viele Fragezeichen, ja, aber ich glaube, das ist auch vielleicht eine Alternative für die, die auch mal ab und zu ein bisschen lesefaul sind, zumindest quasi die Rohdaten mal zu holen. Also es geht nicht allein wieder darum, irgendwelche Websites im Zweifel vielleicht sogar noch mit Verschwörungen gefüllt, sondern vielleicht auch mal so eine Rede oder zwei von, also da werden ja Argumente vorgetragen, erfahrungsgemäß, die von der AfD meistens nicht so ganz in der Realität verhaftet, aber immerhin, dann sieht man zumindest mal so die Perspektive und meinetwegen auch emotionalen Argumente. Ich glaube, man kann daraus lernen, wenn man sich mal so vielleicht ein bisschen den Horizont erweitert, insgesamt informativ.
Ja gut, ich meine, deswegen machen wir beide das ja auch. Ja. Also zumindest von meiner Seite. Ich hätte jetzt weniger gern einen Podcast oder Videocast mit jemandem gemacht, der genau die gleiche Meinung wie ich hat. Ja, sondern ich wollte das gerne mit jemandem machen wie mit dir, der auch eine andere Perspektive hat. Wir vertreten ja wirklich die ganze Breite der demokratischen Parteien von CDU bis Linkspartei. Und du gibst auch zu, dass es in deiner Partei Probleme gibt. Und ich gebe auch zu, dass es in meiner Partei Probleme gibt. Also da sind wir klar. Aber ich glaube, nur so geht Dialog. Wenn man sich nur mit den Leuten austauscht, die ohnehin der gleichen Meinung sind, dann ist es nicht wirklich Dialog. Und da sind wir jetzt schon bei dem einzigen Punkt, den ich bei ihr kritisieren würde, bei Eva von Redeker. Sie ist in der Tradition der kritischen Theorie und diese kritische Theorie ist aber eben keine selbstkritische Theorie. Also sie schreibt hervorragend und auf höchstem Niveau über den rechten Faschismus sozusagen. Das hat sie voll drauf und da ist sie unschlagbar, muss ich sagen, wirklich gut. Aber sie deutet allenfalls Kritik an am Stalinismus zum Beispiel oder an der ehemaligen DDR. Und das ist schlimm insofern, weil sie ist selber Westdeutsche, Kiel geboren, aus guter Familie, klassisch links Salon, aber lebt jetzt in Brandenburg und startet auch dieses Buch mit dem Besuch eines Marktes in Havelberg, wo sie dann die ganzen die Gegenstände da, die da verkauft werden, analysiert und so weiter. Und das ist großartig. Es hat aber einen Hauch von Kolonialismus, muss ich wirklich sagen, weil sie die Ostdeutschen überhaupt nicht ernst nimmt. Die ganze Erfahrung, das berichtet auch mal von einem Handwerker, der sich dann später suizidiert hat und der habe Verschwörungsmythen verbreitet und so. Aber die ganzen Erfahrungen, du weißt ja, meine Familie ist sächsischer Herkunft. Die ganzen Erfahrungen, die wir, wenn ich mal so sagen darf, als Wossi, mit dem real existierenden Sozialismus gemacht haben, werden überhaupt nicht reflektiert. Dabei wäre das unglaublich wichtig. Es ist eben kein Zufall, dass die Linkspartei in den sogenannten neuen Bundesländern, so neu sind die ja auch nicht mehr, aber in den sogenannten neuen Bundesländern die Linkspartei viel gemäßigter ist und die AfD viel radikaler. Ja, wir haben ja zum Beispiel gerade den Konflikt auch mit der AfD in Nordrhein-Westfalen zwischen der AfD-Bundespartei. Also ihr seht quasi, wenn ihr da drauf guckt auf die Landkarte, seht ihr, die AfD ist in den neuen Bundesländern, ich sag nur Höcke, ja, der ursprünglich aus Hessen kommt und da in Thüringen seinen Aufstieg durchzieht und auch schon mal Westdeutschen abspricht, ob sie überhaupt noch richtige Deutsche seien, während es bei der Linkspartei anders ist. Und all das kommt bei ihr nicht vor. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ich sagte nur ein Beispiel, das ich als Kind noch erlebt habe. Ich habe zum Beispiel jetzt hier quasi in Filderstadt, mein Papa hat Zeitung ausgetragen, ich komme ja Arbeiterfamilie und ich war es also gewöhnt, jeden Morgen Zeitung zu lesen und darüber mit den Erwachsenen zu diskutieren. Und als ich das dann in der damaligen DDR gemacht habe, als kleiner Steppke, bin ich ausgelacht worden. Da hat man mir gesagt, wie ich denn so doof sein könnte, dass ich glaube, was in der Zeitung steht. Weil die Menschen in der damaligen DDR sehr früh gelernt haben, sehr kritisch gegenüber Staatsmedien zu sein. Die sind manipuliert worden. Und wenn man das nicht ernst nimmt, dann kann man auch nicht verstehen, warum heute Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und so weiter, dass quasi Menschen da einfach durch diese Prägung sehr viel medienkritischer und auch gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien sehr viel kritischer sind, gegenüber Zeitungen im Durchschnitt natürlich, als in den sogenannten alten Bundesländern. Und sowas wirst du bei ihr nicht finden. Das ist quasi meine Kritik an ihr. Sie ist super in der kritischen Theorie. Aber sie macht halt das, was leider viele Linke machen. Es ist keine selbstkritische Theorie. Und das finde ich gegenüber den Menschen in Brandenburg unangemessen. Und ich glaube, wenn das sozusagen, wenn man das in einer anderen Kultur machen würde, da kommt man hin als Soziologin, analysiert die Leute, aber nimmt deren Lebenserfahrung und deren Biografie überhaupt nicht ernst, dann glaube ich, würden da viele sagen, das ist eine kolonialistische Attitüde. Aber das zur Kritik. Sie ist großartig, ich wollte das nur gesagt haben.
Ja, man sollte auch, also ich weiß nicht, ob man es so gelten lassen kann, aber für mich ist zumindest der Faschismus an sich keine exklusiv rechte Ideologie. Also das, was unter Stalin stattfand, ist auch eine Art von Faschismus, definitiv. Also dann, was war denn möglich? Also es ist ja eine besonders harte, wie soll man sagen, es steht ja nochmal ein Level über irgendwas Autoritarismus vielleicht nochmal drüber. Und was war die Sowjetunion gerade unter Stalin, wenn nicht auch hart autoritär? Insofern hätte ich dann jetzt auch erwartet, dass man es wahrscheinlich mit aufgreift, aber vermutlich dann auch aufgrund ihrer eigenen politischen Prägung wird das eher wahrscheinlich sekundär gewesen
sein. Ja, also genau. Ich würde da übrigens da an der Stelle widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass der Faschismus eine rechte Ideologie der Ungleichheit ist. Mhm. Da bin ich ganz bei ihr. Während zum Beispiel der Stalinismus, ja, das war eine radikale Ideologie der Gleichheit. Leute durften nicht mehr ihre eigene Identität haben. Sie durften nicht ukrainisch sein. Sie durften nicht jüdisch sein. Sie durften nicht Kulaken sein. Man konnte wegen allem Möglichen gesäubert werden, auch wenn man innerhalb der kommunistischen Partei es nur gewagt hat, irgendeine Kritik zu äußern oder wenn man denunziert wurde. Das heißt, ich sehe schon den grundlegenden Unterschied. Das ist ja auch mal die Debatte.
Ist das nicht faschistisch im Grunde? Du darfst keiner Form anders sein?
Also jetzt kommen wir dahin. Ich meine tatsächlich, dass es Eva von Redeker gelingt, aufzuzeigen, warum man den Faschismus als rechte Ideologie versteht. Ohne zu leugnen, da bin ich natürlich ganz bei dir, dass wir Phänomene wie Autoritarismus, also Diktatur, bis hin zu Massenmorden, Antisemitismus ganz stark auch im linken Bereich hat. Also ich werfe ihr vor, dass sie die Schattenseiten der linken Ideologien nicht in den Blick hat und das auch gerade in der ehemaligen DDR. Aber ich glaube, sie hat trotzdem recht und ich würde ihr da inhaltlich zustimmen, dass der Faschismus eine rechte Ideologie ist. Wollen wir eintauchen?
Aber gerne.
Okay, also. Eva von Redeker baut also auf der kritischen Theorie der sogenannten Frankfurter Schule. Ich hatte neulich in Tübingen ja auch dazu gesprochen, zu deren Mimesis-Theorie. Ich habe dich ja auch genervt mit Mimesis, mit der Folge. Aber das hast du nicht nur auf der Rechten bei René Girard, sondern das hast du tatsächlich auch bei Adorno und Horkheimer. Und sie quasi baut aber auf der kritischen Theorie auf und kommt zu folgender Faschismus-Theorie, die ich teile. Also das, was ich jetzt vorlese aus ihrem Buch, würde ich so unterschreiben. Mhm. Eva von Redeker schreibt, es ist hier Seite 20, Faschismus ist liquidierende Phantombesitzverteidigung. Faschismus ist liquidierende Phantombesitzverteidigung. Er hat ein Objekt, den Phantombesitz, der geschützt werden soll, und ein Objekt, das Phantasma, das ausgelöscht werden muss. Das Phantasma kann eine separate Gruppe sein, wie die Jüdinnen und Juden im Fall des Antisemitismus. Es kann aber auch der abgespaltene Teil des Objekts des Phantombesitzes sein, der Teil, der sich wehrt oder einfach als zu lebendig erweist. Echte Frauen können dann weiter als fügsam und fortpflanzungswillig imaginiert werden, denn alle, die Widerstand leisten, sind keine Frauen mehr. Sie sind irgendwas anderes, etwas, das weg muss, Emanzen, Kampflesben, Genderideologinnen. Zitat Ende. Also, was ihr hier gelingt, Eva von Redeker, ist zum einen, sie kann die Wut von Menschen erklären, die zum Beispiel das Gefühl haben, ihnen wird die Sprache weggenommen. Ja, also die Sprache, jetzt muss ich hier mit Genderstern und so, ja, oder in den Amerika, ja, der Hass, dass Sklaverei, Rassismus angesprochen wird, ja, also diese Ängste, das nennt sie Phantombesitz. Phantombesitz ist also nicht etwas, was du wirklich zu eigen hast, sondern du sagst, früher gehörte das Land mir, früher waren die Frauen gehorsam, früher hat man noch verständlich gesprochen, ja, sie hat ja tatsächlich diesen sehr schwierigen Jargon drauf von der Frankfurter Schule. Und das ist quasi, was sie Phantombesitz nennt. Das finde ich genial. Es erklärt zum Beispiel auch, was wir gerade diskutiert haben, dass Leute sich festklammern am Fossilismus, an Öl und an Gas. Ja, das ist mein Verbrennungsmotor. Ja, ich war der beste Ingenieur und ich habe 20 Jahre daran gearbeitet und jetzt kommen da diese linksgrün versifften Solarpunks und wollen, dass ich damit aufhöre. Das ist Phantombesitz. Also wenn man quasi das Gefühl hat, einem wird etwas weggenommen. Und trotzdem würde sie sagen, das ist schon diese Wut oder Reaktanz, wie man es ja auch oft nennt. Aber faschistisch wird es erst, wenn es liquidierender Phantombesitzverteidigung ist. Das heißt, wenn ich die imaginierten Angreifer, ja, dann auch vernichten will. Also ich glaube dann als Faschist eben nicht nur, dass mir die Juden meine Familie, mein Land, meine Religion, mein Geld wegnehmen, meine Gesundheit, alles das, was Antisemiten auch heute noch glauben, sondern ich glaube, dass ich die andere Gruppe vernichten muss. Ja, und genauso, ich glaube nicht, dass Roma und Sinti und Frauen gleichberechtigt sind. Das wäre quasi dann, das wäre vielleicht noch rechts, aber faschistisch wird es dann, wenn ich diese Gruppen vernichten will. Und damit gelingt ihr nach meinem Dafürhalten eine eine Definition, die auf der einen Seite auch auf der emotionalen Ebene sehr treffend das Phänomen beschreibt und auf der anderen Seite aber auch differenziert zwischen rechts, rechtsextrem, sie sagt manchmal protofaschistisch und dann tatsächlich faschistisch in dem Sinne, dass es auf Vernichtung abzielt. Sie nimmt dafür ein Schild von diesem Markt, wo es drauf, das sie dort entdeckt und da heißt es, wer plündert, wird erschossen. Also der Faschist, seltener auch die Faschistin, nimmt sich wahr als Phantombesitzende, die quasi früher die viel mehr besessen haben und sie beanspruchen für sich diejenigen, die ihnen das stehlen wollen, auch zu liquidieren. Und ich finde, das ist eine geniale Definition, die ich im Wesentlichen teile, zumal sie auch nochmal ermöglicht, zwischen Faschismus und Nationalsozialismus nochmal auch zu differenzieren. Wir haben ja den italienischen Faschismus, du hast es erwähnt, wir haben den österreichischen Austrofaschismus und dann den deutschen Nationalsozialismus. Was die Faschismusdefinition angeht, sage ich Hut ab, Eva von Redeker, das ist das Beste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Ja, und so gut durchgestiegen, ne? Ich meine, die großen Säuberungen gab es durchaus ja auch regelmäßig unter Stalin.
Ja.
Das sei ja auch andersgläubige Konterrevolutionäre oder was auch immer, dann aussortiert wurden regelrecht und dann natürlich ironischerweise Deutschland auf der anderen Seite dann wiederum die Bolschewisten, also die gewissermaßen, also unter anderem mehrfach, auf der anderen Seite natürlich unter Stalin gern gesehen wurden. Ja, also es ist auch spannend, weil das sagt ja für mich, also wenn man das mal weiter runter kondensiert auf einen relativ einfachen Nenner, du brauchst halt immer einen Feind, den du idealerweise auch immer irgendwie verfolgen kannst. Und selbst wenn er imaginär ist, und das kommt ja dann mit dem Phantom an der Stelle wahrscheinlich rein, ob es jüdische Brunnenvergifter sind oder irgendwelche Roma sind, die Homosexuelle, also jede Form von Abweichung, die halt nicht den Vorstellungen des Staatsapparates oder des Führerkultes, gab es ja sogar auch schon wieder, ja. Also das ist auch so eine Führerkult dann letzten Endes, dann Saddam Hussein vielleicht oder eben auch ein Stalin oder sowieso ein Adolf Hitler. Es ist interessant, also von der Perspektive so, mal so zusammengefasst, habe ich das jetzt auch noch nicht bedacht. Ich meine, ich habe mich eh schwer damit getan, überhaupt eine allgemeine Faschismusdefinition jenseits jetzt von einem Wikipedia-Eintrag mal so rüberzunehmen, aber auch wenn es ein bisschen umständlich vielleicht formuliert ist, bringt eigentlich.
Genau, es gibt ja viele gute Definitionen vom Faschismus aus antifaschistischer Sicht, ja, Umberto Eco zum Beispiel, der hat sein Faschismusbuch großartig und so. Aber ich bin halt beeindruckt, dass es ihr wirklich gelingt, dass in einem Satz Faschismus ist liquidierende Phantombesitzverteidigung. Also sie schafft es in einem Satz, den Begriff Faschismus so zu definieren, dass er sowohl damalige wie auch heutige Phänomene erfassen kann. Also zum Beispiel Behemoth von Neumann, das war ein SPD-Wirtschaftsjurist, der damals schon in den 1940er Jahren den Faschismus, die wirtschaftliche Seite auch davon analysiert hat. Und es ist großartig. Also sie schafft es sozusagen tatsächlich auf einen Satz das so zusammenzufassen. Und es wird sogar noch besser, weil das, was womit du gerade ringst, dass das ja zum Teil auch im Linken quasi auftreten würde, sogar das kann sie damit erschließen, weil sie weist darauf hin, dass der Liberalismus, quasi was ja sozusagen die gemeinsame Ideologie ist, die wir heute ob linksliberal oder rechtsliberal tragen, dass der in sich einen Widerspruch eingebaut hat, quasi eine Bruchkante. Weil es heißt sozusagen, im Liberalismus bist du Eigentümerin oder Eigentümer deines eigenen Ich, deines eigenen Körpers. Ja, das ist sozusagen, das ist etwas, das hätten Leute früher nicht so gesehen. Da hätten sie gesagt, du gehörst Gott oder du gehörst dem Kaiser oder du gehörst der Nation oder du gehörst, ja, also die Frau gehört dem Mann. Also dass man da, die Vorstellung, dass wirklich jeder Mensch sich selber gehört, ist sehr, sehr neuzeitlich. Ja, meines Erachtens hängt sie eng mit dem Fossilismus 19. Jahrhundert zusammen, aber das ist jetzt mal noch nicht Thema. Was dann aber daran ist, ist die Bruchkante, wo endet das? Also ein rechter Liberaler wird sagen, weil ich mir selber gehöre, haben andere kein Recht von mir Steuern zu verlangen, mir eine Maske aufzuzwingen, mir eine Impfung aufzuzwingen. Wir hatten riesige Diskussionen in Deutschland über die Gurtpflicht, ja, dass man sich anschnallt. Das war damals hochreaktant. Das ging ganz heftig ab in Deutschland. Und auf der linksliberalen Seite hast du genau das umgekehrte Problem. Wenn du jetzt sagst, du darfst dein Eigentum schon nutzen, aber du musst auf die anderen Rücksicht nehmen, wo hört das auf? Also sozusagen, darf ich dann überhaupt noch Fleisch essen? Oder darf ich sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Oder muss ich aufpassen, dass ich nicht, wenn ich ein falsches Wort sage, jemanden verletze? Oder muss ich bei allem, darf ich noch ein Haustier haben? Weil Haustiere verursachen auch CO2. Ja, wir haben eine kleine Hündin. Da könnten wir jetzt auch sagen, ja, Michael, du bist zwar Vegetarier, aber ihr habt ja einen Hund. Das verursacht ja auch einen Klimaschaden. Bis hin zur Frage Anthropozän, darf man noch Kinder haben in dieser Welt? Ja, das heißt, sie zeigt schon auf, dass sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite der Liberalismus abzubrechen droht. Allerdings, und da stimme ich ihr zu, würde sie das trotzdem unterscheiden, weil, wie gesagt, ein Stalin, der dann eben sagt, sein Ziel ist sozusagen die sozialistische Gemeinschaft, wenn er das selber vielleicht auch nicht geglaubt hat, aber zwar zumindest, was die Propaganda verkündet hat, und er vernichtet gewissermaßen alle Abweicher. Er will eine absolute, oder denken wir an Mao, ja, den Maoismus, eine absolute Gleichförmigkeit erzwingen, ist natürlich was ganz anderes wie auf der Rechten eine absolute Ungleichförmigkeit, wo der Weiße über dem Schwarzen steht, der Mann über der Frau steht, die Alten über den Jungen, wo quasi vom Moment deiner Geburt an dir ein Platz zugewiesen ist, den du nicht verlassen kannst. Also radikale Ideologie der Ungleichheit wäre rechts und radikale Ideologie der Gleichheit wäre links. Und deswegen ist es schade, dass sie hätte mit diesem Ansatz auch den Stalinismus, auch den real existierenden Sozialismus in der DDR analysieren können. Das macht sie leider nicht. Sie deutet das an. Aber es würde funktionieren. Also ihre Definition ist so gut. Letzter Punkt, weil du angesprochen hast, Judentum, klar, sie erkennt das nicht, woran das liegt. Sie geht dann selber da auch, wie viele Linke, dann auch manchmal in eine sehr komische Richtung. Aber du weißt ja, ich sage immer im Wesentlichen, es hängt damit zusammen, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Das heißt, es ist einfach sozusagen, wenn Leute an Weltverschwörungen glauben, dann tun sie das immer wieder mit dem Judentum kombinieren. Es war die erste Religion, wo jedes Kind lesen und schreiben gelernt hat, wo auch der 12-jährige Sohn eines Zimmermanns Jesus lesen und schreiben schon konnte, vor über 2000 Jahren. Und deswegen geht die Judenfeindlichkeit schon in der Antike los, dann hast du den religiösen Anti-Judaismus und den rassistischen Antisemitismus. Da kennt sie sich jetzt nicht so aus, das ist auch okay, dass sie schreibt ein Buch nicht über Antisemitismus, sondern über Faschismus. Und ich würde jetzt auch aus der Perspektive Antisemitismusforschung sagen, das Buch von Eva von Rediger kann auch für die Antisemitismusforschung ganz wertvolle Impulse liefern.
Ja, und wie sonst üblich in den Wissenschaften kann man auch darauf aufbauen. Also es ist ja nicht so, einerseits kann sie sozusagen den zweiten Teil raushauen. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch unter uns weilt.
Ja, und sie hat auch davor Bücher geschrieben. Also eben. Ich bin jetzt Fan. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass ich mir dann auch weitere Bleibefreiheit zum Beispiel von ihr anschaue. Und Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen, da muss ich ja fast als Solarpunk.
Ja, ist doch ein Impuls, mindestens mal entweder für den zweiten Teil oder vielleicht kommt ja noch ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die sagt, hey, ich kann ja was Ergänzendes dazu schreiben. Ja, so funktioniert das ja letzten Endes. Gut, ich gehe mal jetzt davon aus, dass es nicht den Anspruch hat, ein wissenschaftliches Buch per se zu sein. Es erscheint ja eher so ein philosophisches Werk auch zu sein, also materiell natürlich auch. Nichtsdestotrotz kann man ja ordentlich was aufbauen. Also gerade wenn du siehst, diese Schwäche ist da und wenn das so stimmt, wie du das erzählst, wovon ich mal gerade ausgehe, wäre das doch ein super Anknüpfungspunkt für so ein Werk.
Absolut. Guck mal, hier habe ich gerade zufällig einfach mal eine Seite aufgeschlagen hier von den Fußnoten, ja, und dann also hier, ich halte mal da rein. wenn du willst, kannst du auch fotografieren, weil es ganz witzig ist. Also seitenweise Adorno, Horkheimer und ja, dann unten auch natürlich. Mal hier Marx, die Judenfrage und so. Mhm. Also ich vermute nicht, dass sie auch Sloterdijk liest sozusagen. Also bei Hannah Arendt hört es schon auf, mittiger wird's nicht. Aber das ist okay. Also das ist darf man ja auch. Man darf ja auch
geprägt ja, sein.
Man darf ja auch geprägt sein. Teveleit Männerfantasien finde ich ziemlich gut. Zum Beispiel, dass sie das auch genommen hat. Judith Butler. Nun ja, würde ich jetzt, ja, ich sag ja. Also es ist aber okay, wenigstens können jetzt die Vereinigten Linken in der Bundesrepublik sagen, okay, es gibt mal mindestens einen Christdemokraten, der auch ein dezidiert linkes Buch fachlich loben kann. Eva von Rediger, Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Liebe Leute, ob links, Mitte oder rechts, lest es.
Siehste, ich glaube, das wiederum ist auch eine ganz gute Überleitung zu einem letzten kleinen Thema, vielleicht bevor wir Schluss machen. Ich weiß, wir sind schon leicht über der Zeit, aber weil es so tagesaktuell war und wir auch ein bisschen Politik reingebracht haben, ein weiteres prominentes Mitglied deiner Partei hat ja heute seinen Rücktritt erklärt, das ist ihm mittlerweile jetzt langsam ein bisschen zu viel geworden. Möchtest du da vielleicht nochmal kurz ein bisschen was zu sagen, wo wir uns nochmal in ein, zwei Sätzen austauschen können?
Ja, Jens Spahn hat heute seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender erklärt. Und um das gleich zu sagen, auf der menschlichen Ebene freue ich mich, dass er jetzt, er und sein Mann ein Kind haben. Also das ist überhaupt nicht. Man kann mit mir auch über die sogenannte Leihmutterschaft diskutieren. Wenn du möchtest, kann man das auch mal aufrufen. Ich sehe da Probleme mit der Menschenwürde, dass also eine Frau ihren Körper zur Verfügung stellt, um den Kinderwunsch anderer zu erfüllen. Aber das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass er selber für sich dieses Recht in Anspruch genommen hat, aus den USA quasi sich ein Kind aus einer Leihmutterschaft hat zuführen lassen, während das aber gleichzeitig in Äußerungen abgelehnt hat und auch hier war ja, ich war dabei beim Bundesparteitag, CDU in hier in Stuttgart auf der Messe, Leinfelden-Echterdingen auf der Messe, sich auch überhaupt nicht zu Wort gemeldet hat. Also es war ganz klar, dass die CDU jetzt die Leihmutterschaft ablehnt, aus Gründen der Menschenwürde.
Er ja auch. Ne?
Hat genau, er auch, er hat sich da auch immer kritisch geäußert und es dann selber zu machen. Für mich wird da hier genau dieser Unterschied zwischen Liberalismus und Libertarismus quasi sichtbar. Im Liberalismus gelten grundsätzlich die gleichen Rechte für alle. Ja? Im Libertarismus musst du dir deine Rechte kaufen. Das heißt, der mehr hat, hat mehr Rechte. Und deswegen halte ich, und dazu stehe ich, das habe ich oft gesagt, die rechtslibertäre Engführung der Bundes-CDU für einen großen Fehler. Ich glaube, dass eine rechtslibertäre Einstellung mit einer christdemokratischen Einstellung nicht vereinbar ist. Wir sind von der Tradition her, wir haben immer auch konservative, soziale, liberale, ökologische Strömungen. Da gibt's ganz viel. Aber es muss quasi klar sein, gleiches Recht für alle. Wenn jetzt jemand sagt, er ist für die Leihmutterschaft, hätte ich gesagt, okay, das darf in der demokratischen Partei, darf man das sein. Aber es kann nicht sein, es quasi anderen zu verbieten und für sich selber in quasi zu beanspruchen. Es hat noch zwei weitere Aspekte. Interessiert dich das noch?
Ja, absolut, ja. Natürlich, gerne.
Also ein zweiter Aspekt, den ich problematisch finde, ist, du weißt vielleicht, dass ich gemeinsam mit HateAid damals gegen Twitter gekämpft habe. Ja. Und Josephine Ballon und Annalena von Hodenberg, die beiden Geschäftsführerinnen von HateAid, sind mit US-Sanktionen belegt worden. Also so wie ich einmal auch angegriffen wurde von einem sogenannten Wiesenthal-Center, von so einer Trump-Org aus den USA, werden die von der amerikanischen Regierung angegriffen. Das sind absolut honorige Frauen, die das Bundesverdienstkreuz bekommen haben für ihre Arbeit gegen digitale Gewalt und werden mit Sanktionen belegt, unter anderem mit dem Einreiseverbot. Und ich finde es problematisch, wenn Bundespolitiker sich gut mit den USA stellen und dann sogar ein Kind adoptieren dürfen, während gleichzeitig andere deutsche Staatsbürgerinnen sanktioniert werden. Also Musk, Thiel, Trump, Infantino und so weiter, diese ganzen Rechtslibertären, dass die ein Netzwerk aufbauen und sich gegenseitig quasi Vorteile zuschustern, ja, ja. Da will ich deutsche Bundespolitiker und Bundespolitikerinnen nicht dabei haben. Da muss ich wirklich sagen, solange deutsche Staatsbürgerinnen sanktioniert werden von den USA, erwarte ich, dass nicht einmal der Anschein erweckt wird, dass sich Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker private Vorteile aus den USA verschaffen. Das ist für mich das eine. Und das andere ist, nur um das auch klar zu machen, ich bin kein Legalist. Also ich sage nicht sozusagen, es geht mir jetzt nicht darum, dass man nicht Gesetze von Nationalstaaten kritisieren darf. Beispiel Israel. In Israel gibt es noch keine zivile Ehe. Also wenn eine interreligiöse Ehe schließt, ja, wie meine Frau und ich, sie ist Muslimin, ich bin evangelischer Christ, das wäre in so einem Land ohne zivile Ehe ist das schwierig. Das heißt, was machen die Israelis, wenn sie interreligiös heiraten wollen? Sie gehen zum Beispiel nach Zypern, ja, oder auch nach Deutschland oder Frankreich, auch in die USA. Dort können sie heiraten und diese Ehe wird dann in Israel anerkannt. Also ich habe durchaus ein Verständnis dafür, dass man sagen kann, Leute, quasi, wenn eine nationale Gesetzgebung die Menschenrechte nicht vollumfänglich gewährleisten kann, dann darf man das auch in einem anderen Land wahrnehmen. Darum geht's mir nicht.
Ja, ja, klar.
Aber zu sagen, ich lehne dieses Recht für meine eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab, nehme es aber für mich selbst, weil ich die finanziellen Mittel und vielleicht auch den politischen Einfluss habe, in Anspruch. Das ist für mich der Bruchpunkt.
Ja, das ist im besten Fall inkonsequent und im schlimmsten Fall einfach heuchlerisch Ende des Tages. Dann machst du dich ja auch gewissermaßen moralisch komplett strafbar. Also mich fasziniert, dass es quasi nur noch das gebraucht hat. Also der Mann hat ja echt viel durchgemacht bis hierhin. Also das ist so fragwürdiger Respekt, den ich dann quasi habe. Allein schon was mit diesen Maskendeals war und ein Fehler nach dem anderen wurde da auch gemacht, auch durch ihn persönlich, so viel kann man wahrscheinlich sagen. Aber er hat sich dem immer ziemlich gut gestellt. Also zumindest hat er echt Nerven bewiesen. Und jetzt zum Schluss, das war dann jetzt wahrscheinlich dann auch einfach zu viel. Also wir erleben das öfter leider in der Politik. Deswegen, klar, ich kann das auch total verstehen, wenn Leute so sagen, sie haben so einen Hals mittlerweile mit der Politik und es sind alle Lügner und so weiter. So weit würde ich persönlich natürlich nicht gehen. Aber der Frust ist natürlich da. Der Frust ist groß. Wir sehen das auch, also sowohl bei der Mitte, wir sehen es auch bei den Linken, wir sehen es auch bei der Rechten. Also wenn ich mir ansehe, gegen was alles so eine Alice Weidel ist, die ja auch mit einer Partnerin zusammenlebt, die auch noch quasi Migrationshintergrund hat und alles und eigentlich ihr Bestes politisch dafür tut, dass solche Beziehungen eigentlich gar nicht erst möglich wären, ist das einfach für mich faszinierend, dass es solche Menschen auf diesem Niveau dann auch geben kann und dass sie dann auch noch als glaubwürdig rüberkommen. Ja? Insofern, ja, natürlich. Also ich wünsche ihm und seinem Mann und ihren Kindern, dann vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch mehr, natürlich alles erdenklich Gute. Aber vielleicht sollten Menschen wie er das dann auch zum Anlass nehmen, mal vielleicht so ein paar grundlegende Werte bei sich zu überdenken. Denn so viel ist auch nochmal respektabel, von sich sagen zu können, ich bin homosexuell und ich bin Christ, was ja auch vielleicht für viele widersprüchlich klingen mag. Respekt davor, also das sind die Dinge, wo ich dann auch sage, so, das ist das, wo man auch die Pride-Flagge definitiv prominent machen kann. Gegen sowas ist er dann auch, aber okay, das ist Geschmackssache. Du solltest aber mindestens mal in der Politik, glaube ich, ein bisschen konsistenter sein. Also als private Person, ey, sind wir alle unterschiedlich, aber du kannst nicht den einen das verbieten und dann auch den ganzen Spaß rausnehmen.
Ist ja, also ich würde dazu sagen, Homosexualität im Christentum hat eine lange Tradition. Ja, der Vatikan weiß, wovon ich spreche. Aber ich stimme dir natürlich zu, damit offen umzugehen, finde ich völlig richtig. Und letztlich ist es dann, wenn ich nochmal dann auf Eva von Redeker da auch verwenden kann, würde ich hier tatsächlich die Brücke bauen. Die Christdemokratie ist für mich eben nicht links oder rechts, ja, historisch das Zentrum mit der Arbeiterbewegung, die CDA, ja, wir hatten ja Monika Wöhner auch hier, ja, genau, können wir nochmal hier,
direkt schieben.
Genau, sozusagen, das ist ja der Arbeitnehmerflügel quasi der Christdemokratie, dem ich jetzt vor einiger Zeit ja auch bewusst beigetreten bin.
Das kann heißt, man sagen, der linke Flügel?
Der linke Flügel, ja, damals, die hießen ja innerparteilich immer Herz-Jesu-Marxisten. Also man hat sie sozusagen liebevoll bespöttelt, weil sie sozusagen den linken Flügel der Christdemokratie gebildet haben. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn man die Christdemokratie als konservativ bezeichnet, sondern die Christdemokratie bezieht sich auf die Menschenwürde, auf das sogenannte christliche Menschenbild. Schwieriger Begriff, wäre mal was für eine eigene Folge. Überleg sogar ein Buch dazu zu schreiben, aber das heißt sozusagen, das ist der Zentralwert. Man kann gewissermaßen sagen, die Christdemokratie transzendiert den Liberalismus, weil sie sagt, ja, der Mensch sozusagen gehört sich, aber nicht nur sich. Er steht auch immer in religiösen und sozialen Zusammenhängen. Und deswegen braucht es immer eine Balance aus rechten und linken Positionen. Ja, sowohl der Staat darf nicht quasi in eine Gleichmacherei umkippen, er darf aber auch nicht in eine Ungleichmacherei umkippen. So verstehe ich Christdemokratie. Und deswegen ist es für mich auch okay, wenn es sozusagen in der CDU eher Linke und eher Rechte gibt. Was ich nicht okay finde, ist, wenn das in eine Richtung umkippt. Und das ist quasi nicht nur bei Jens Spahn der Fall. Das ist in der Bundespolitik, vor allem in der Bundespolitik, bei sehr vielen der Fall. Und da werde ich mich, solange ich kann, dagegen wehren. Weil wenn die CDU nur noch eine konservative oder nur noch eine rechte Partei wäre, dann würde sie zu Recht untergehen. Und das ist sozusagen, da bin ich jetzt viel zu lange dabei. Ich werde bis zuletzt kämpfen. Du weißt, ich habe mich auch damals gegen Merz gewehrt. Also diese, ich habe meine Karriere riskiert, als er mit der AfD da diese Abstimmung gemacht hat, er und Lindner. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, Medien und Mimesis, eine ganze Analyse der Bundestagswahl, wo ich sage, diese Rechtsmimesis funktioniert nicht. Und da haben mich auch viele Leute aus der CDU dann auch gesagt, Michael, das ist aber mutig. Da habe ich gesagt, ja Leute, also schmeißt mich raus meinetwegen. Aber ich bin wegen der Menschenwürde in der CDU aktiv. Und wenn ihr zu weit nach rechts geht, werde ich mich wehren. Wer mit Faschisten zusammenarbeiten will, Faschisten, wie sie Eva von Redeker definiert, der verrät die Werte der Christdemokratie. Und ich weiß, dass momentan sich auch viele Sozialdemokraten schwer tun, aber jede Partei hat da so ihre Issues. Aber das ist für mich eben die Grenze und die hat Jens Spahn leider überschritten. Gleiches Recht für alle muss gelten. Es muss eine Glaubwürdigkeit da sein, dass das, was ich für andere fordere, dass ich das auch selbst lebe. Und es darf vor allem nicht der Eindruck entstehen, dass man sich Rechte durch Geld kaufen kann. Das ist etwas, da muss die CDU weg von, sonst wird sie die Glaubwürdigkeit in der Mitte der Gesellschaft nicht zurückgewinnen.
Ja, total. Also ich glaube auch, das eigentlich konservative Element in der CDU hatte auch immer die historische Aufgabe gehabt, eher prüfend und moderierend zu sein als konservativ im Sinne von rechts per se. Genau. Deswegen erkennen ja auch so große Staatsmänner wie auch unser Alterspräsident Gregor Gysi ja auch komplett an, dass wir auch so Parteien brauchen wie die CDU. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein Gregor Gysi auch vor seiner eigenen Partei Angst hat vor diesem Hintergrund. Deswegen glaube ich ganz froh ist, dass er die Leute hat. Insofern, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir beide sind uns ja nicht immer zwangsläufig in den einzelnen Details meinetwegen einig. Aber ich glaube, alle, die uns zuhören und zuschauen, werden verstehen, dass wir uns immer um diese gesunde, durchaus auch grüne Mitte bemüht sind. Aber vor allem auch um Aufklärung, vor allem auch das Nachdenken nicht im verschwörerischen Sinne, dann zu sagen, hier glaubt nicht das, was die Presse schreibt und so weiter, das ist schon klar. Aber vielleicht eine gewisse wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Material, Zahlen, Daten, Fakten, Diskussion vor allem. Das ist ja auch das Projekt, was wir hier betreiben. Genau. Deswegen versuchen wir ja auch mal rauszugehen, uns mit anderen Menschen im Umfeld zumindest zu unterhalten. Hoffentlich mit der Idee, dass eines Tages vielleicht sowas auch mal nachgeahmt wird. Das ist, glaube ich, so unser großes Ziel und immerhin da sind wir uns doch ganz gut einig.
Ja, wenn du möchtest, können wir auch mal darüber sprechen. Aber ich überlege noch, wie gesagt, ob ich ein Buch dazu schreibe. Da bräuchte ich ein bisschen Zeit, weil ich tatsächlich eben diesen Unterschied auch rechts, konservativ, christdemokratisch sehr stark mache. Also beispielsweise das Thema, was ich ja sehr stark vertrete, die Ökologie, ja, Solarpunk, das ist ja eigentlich konservativ. Also ich trete ja dafür ein, dass wir die Mitwelt erhalten, dass wir die Mitwelt schützen.
Konservare.
Ich will die globale Erhitzung wenigstens abbremsen. Ich hätte gerne, dass Flüsse und Berge, Gebirgsregionen weiter funktionieren können, dass Gebiete wie der Irak, wo die Städte entstanden sind, dass da weiterhin menschliches Leben möglich ist. Also in diesem Sinne wäre ja ein Mitweltschutz, wäre ja sozusagen urkonservativ. Aber heute verstehen wir unter Konservativen eher Leute, die sagen, ich verteidige den Verbrennermotor, also Technologieoffenheit statt Technologieoffenheit. das mal auseinander zu klamüsern, da hätte ich ein echtes Interesse dran, weil mir das sehr, sehr oft begegnet. Das ist ja auch interessant. Du hast die Christdemokratie nur in Europa, im Kontinentaleuropa, während du im angelsächsischen Bereich, also Großbritannien, Kanada, USA, Australien und so weiter, hast du ja conservative versus liberal. Aber das können wir heute nicht mehr. Da sind wir von der Zeit her drüber. Da schalten uns die Leute.
Die glaube ich auch. Zumal, wenn wir das bequatschen, sollten wir uns auch die angemessene Zeit, denke ich, dafür nehmen. Und vielleicht steige ich ja sogar in die Buchidee mit ein. Ja, wer weiß, wir wollten ja eh schon mal länger mal was machen. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir haben heute die Geduld unserer Zuhörenden und Zuschauenden definitiv etwas strapaziert. Aber ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen interessant und unterhaltsam war. Also ich habe es genossen. Ich habe wieder viel gelernt. Ja, allein schon wieder hier über diese Scheiben von Papier, auf denen Wörtern stehen, die man auch lesen nennt. Also immer so sehr schön. Deswegen freue ich mich immer wieder. Ja, und auch wenn es das nächste Mal wieder heißt, hallo Herr Doktor.
Und hallo Herr Professor. Macht's gut. Danke allen, die bisher dabei geblieben sind.
Dankeschön. Ciao. Free audio post-production by Alphonic.com.